So, herzlich willkommen zu einem neuen Business Building Podcast von Digital Kompakt. Hallo Florian.
Moin.
Gut, dann haben wir jetzt schon mal ein recht breites Spektrum an Investorentypen gehabt. Lass uns doch bei dem ganzen Thema Venture Capital mal so ein bisschen auch versuchen zu verorten. Wen gibt es da eigentlich? Beziehungsweise auf so eine Metaebene, was sind eigentlich so die Positionierungsstrategien, die man als Venture Capitalist hat? Mhm. Wie ich es mitgekriegt habe, du hast ja durchaus Gedanken zu dem Thema gemacht. Was hast du da sozusagen für so eine Nord-Süd-Achse?
Ja, also ich glaube, eine ganze Zeit lang musste man sich als Venture Capitalist eigentlich gar keine Gedanken zu seiner Positionierung machen, weil die Leute kamen halt zu einem. Ne? Der Dealflow kam zu einem, weil man halt einer der wenigen war, die überhaupt, also wenn du halt Geld zu vergeben hattest, dann kamen halt die Leute zu einem. So, und ich glaube, in den USA hat sich das schon vor einer ganzen Zeit gedreht, dass du eigentlich als Venture Capitalist im Wettbewerb stehst mit anderen Venture Capitalisten um die heißen Deals. Ne? So, und ich glaube, es ist ganz klar stärker ein Start-up-Markt. Es wird stärker ein Start-up-Markt. Die attraktiven Start-ups können sich ihre Investoren aussuchen. Und ich glaube, das wird hier sicherlich in Europa auch immer mehr so. Es gibt immer mehr Fonds. In London sind eine Reihe von neuen Fonds entstanden. In Berlin, das ist noch nicht Silicon Valley-Zustände, aber es ist schon, es nimmt zu. So, und ich glaube, deswegen muss man sich einfach überlegen, wie positioniert man sich. Und wir sehen eigentlich 3 bis 4 Positionierungen, die man einnehmen kann als Venture Capitalist. Ich glaube, die schönste Positionierung ist die, ich nenne das immer so, das Sparkle oder das Reputational VCs. Ja. Das sind, sag mal, was insbesondere sag mal, die angloamerikanischen Investoren haben, also die Sequoias, die Index, die Excels. Hier in Deutschland ist das sicherlich auch ein Klaus Hommels mit Lakestar, wo du sagst, die investieren bei dir und dann löst das so einen Reputationsübertrag aus, wo jeder sagt, boah, wenn Sequoia da investiert, dann muss das ja eine Granatenfirma sein. Ne? Wo jetzt aber eigentlich die Firma sich ja eigentlich jetzt erstmal fundamental nicht verändert dadurch. Aber das ist halt so, ist einfach, es gibt einen Reputationsübertrag, der eine Substanzvermutung für diese Firma unterstützt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Positionierung und man sieht eben ganz klar, dass die Reputational VCs oder die Sparkle VCs bekommen halt guten Dealflow. Ich glaube, das Problem, und wie gesagt, in Deutschland gibt es da, sagen wir, maximal Lakestar, die da irgendwie reinfallen. Und ich glaube, dass das Problem an dieser Positionierung ist, man muss natürlich dauerhaft gute Investmententscheidungen treffen, weil diese Sparkle VC-Position speist sich natürlich aus Erfolgen, die immer wieder kommen müssen. So ein bisschen wie so eine Fashion-Marke. Ne? Wenn du halt als Fashion-Marke 3-mal deine Kollektion verhaust, dann bist du halt weg vom Fenster. Ne? So, und ich glaube, viele Fashion-Marken trifft das halt. Und ich glaube, man muss sich als Sparkle VC oder Reputational VC sehr, sehr gut überlegen, wie schaffe ich es, systematisch meinen sehr, sehr guten Dealflow in gute Investmententscheidungen zu überführen. Ich glaube, das ist deren größte Herausforderung, um quasi dauerhaft im Markt zu bleiben. So, und man sieht ja auch, in den USA gibt es immer wieder Verschiebungen. Ne? Also da machst du halt einen, wenn du einmal bei Facebook dabei bist, so ein Excel, haben davon enorm profitiert. Nicht nur, weil wahnsinnig viel Geld verdient haben, sondern auch in der Reputation. Vorher war das ein guter bis sehr guter und dann war es auf einmal der Sparkle-VC. Ne? Sequoia hat das sicherlich sehr, sehr lange gehalten, aber du siehst auch in den USA immer wieder Verschiebungen, je nachdem, welche Investmententscheidungen die treffen. Die zweite Positionierung, die wir sehen, ist sicherlich, ich nenne das über den Focused Niche-VC.
Also, deine Namen sind ja so geil dafür.
Ich konzentriere mich im Prinzip auf ein bestimmtes Feld, wo ich eine tiefe Expertise aufbaue. Also gerade schon drüber gesprochen, Point9, SaaS und Marketplaces. Man sagt, Christoph Jans kennt sich einfach in der Tiefe mit SaaS aus, welche Returning Revenues drücken was aus, wie sollte man das reporten, wie sollte man Sales machen und so weiter. Ein tiefes Verständnis, welche KPIs in welcher Phase wie wichtig sind. Und Marketplaces sicherlich auch, gibt es einfach ein erhebliches Wissen, was man da aufbauen kann. Python ist sicherlich auch so ein Beispiel, die bei Quandu und so weiter mit dabei waren, auch ein sehr spezialisierter Marketplace-VC. Und ich glaube auch, das ist keine schlechte Positionierung. Felix Capital macht das jetzt auch in England, die sich darauf konzentrieren, eher markenbildungslastige Sachen sich anzuschauen und eben zu investieren. Und das halte ich auch für eine gute Positionierung, weil man einfach dann, wenn man auf das richtige Feld setzt, wenn man so ein bisschen der Go-To-Guy wird für bestimmte Themen. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Weg, um die Quote gute Investmententscheidungen zu treffen oder die Quote der guten Investmententscheidungen sicherlich zu fördern, wenn man einfach in einem Bereich den besten Dealflow abkriegt. Ne? Weil so ein Point9 schafft es sicherlich schon, anders als andere in Deutschland, einen international sehr, sehr guten Software-as-a-Service-Deal-Flow zu erzeugen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass du halt die besten Themen in einem Bereich siehst und das idealerweise nicht nur in Deutschland, sondern eben auch zumindest mal europäisch.
Wonach suchst du den Bereich aus, dass der groß genug ist, dass da sozusagen genug Wachstum drin ist und trotzdem klein genug, dass du dich nicht mit 18.000 anderen drum balgst?
Ja, es sollte natürlich idealerweise ein Bereich sein, genau, wo du eine gewisse Zukunftsfähigkeit unterstellst. Wenn der Bereich eine gewisse Größenordnung hat, ist das gar nicht so unbedingt so schlimm, dass da jetzt so wahnsinnig viele andere Leute auch diese Investments machen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man eben in seiner eigenen Positionierung, sowohl was das Marketing angeht, aber eben auch was das Wissen, was man in dem Bereich aufbaut, dass man da halt stärker in die Tiefe gehen kann als andere. Ich glaube, es ist bei Software as a Service wirst du es nicht vermeiden können, dass da auch zig andere unterwegs sind. Aber ich glaube, das ist eben gerade dann die Herausforderung, dass man halt das Gefühl hat, wenn man mit einem VC spricht in dem Bereich, der sieht da die meisten Themen, der kennt da die relevantesten Multiplikatoren, der hat da das tiefste Verständnis von. Und dann kann man sich eben auch absetzen gegen andere Investoren in dem Bereich, die vielleicht nicht ganz so spezialisiert sind. Aber ich glaube, das ist sicherlich eine gute Positionierung. Eine andere Positionierung, die wir sehen und die wir auch für uns ein bisschen beanspruchen, ist die des Operational VC, ja, wo man im Prinzip sagt, pass mal auf, wir geben nicht nur Geld, sondern wir haben eben auch Leistungen, die wir erbringen in Form von Menschen, die Kompetenzen haben oder eben auch in Form von Systemen, die wir zur Verfügung stellen, oder Systemarchitekturkompetenz, die wir zur Verfügung stellen, um letztendlich die Konfiguration einer Firma zu verbessern. Das ist ja so ein bisschen das, was wir eben gesehen haben. Wir machen ja sowohl frühphasige Investments, wo wir das im Lead machen und dann auch sozusagen alleine tun und die Firmen versuchen vorzubereiten für spätere Runden. Aber wir machen es eben auch zunehmend auch eben mit Excel zusammen oder mit Balldaten zusammen oder mit Index oder jetzt auch mit Google Ventures ein erstes Investment, wo wir als Co-Investor mit einem dieser Sparkle-VCs reingehen und eben operative Aufgaben mit übernehmen. Wir investieren ganz normal, aber wir übernehmen eben Aufgaben mit dazu. Und wir sehen schon sozusagen, dass dieser operative Mehrwert, wenn man in der Lage ist, ihn zu leisten, eine dauerhaft verteidigbare Position ist.
So. War das so Absicht, dass man sagt, ihr habt jetzt vielleicht nicht die Kapitalmengen, die irgendwie diese Sparkle-VCs haben und habt vielleicht auch nicht immer jeden Deal, also den Deal-Flow-Zugang, dass ihr euch da so ein bisschen strategisch in Stellung bringt?
Ich müsste lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war von Anfang an so geplant.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Aber es hat sich sicherlich so ergeben, ja. Also es hat sich so ergeben, dass wir gemerkt haben, Mensch, auch Series A-Firmen, wo ein Excel sich für interessiert, haben eben gewisse Themen nicht so gut aufgestellt. Vielleicht kein sehr gutes Data Warehouse, vielleicht kein sehr gutes Performance-Marketing-Team, vielleicht gewisse IT-Architektur-Themen, die nicht so wachstumsversprechend sind oder wachstumstauglich sind. So, und dann sind wir ja so ein bisschen in diese Rolle, muss man schon sagen, reingerutscht, wo wir sagen, wir sind halt ein operativer Co-Investor, ja, und profitieren darüber von einem Deal-Flow, der sicherlich besser wäre als der, den wir selbst zurzeit noch generieren können. Und die nehmen uns gerne mit dazu, weil wir eben gewisse operative Themen mit übernehmen, aber eben auch ganz normal Geld investieren.
Aber ist das nicht eigentlich doppelt hart? Weil ich stelle mir das vor, du hast ja als VC hast du ja oft das Problem, oder gerade auch als Inkubator, wie ihr eigentlich mal am Anfang gesehen wurdet, dass du lange Zeit Geld ausgibst und dann schlagartig Geld wieder reinkriegst. Das heißt, so bilanziell gesehen ist das irgendwie so ein bisschen komplexes Business. Das ist ja als VC, der Geld ausgibt und dann noch mehr städtische Ausgaben, städtische Burnrate hat, weil er die ganzen Experten beschäftigen muss, ist das ja noch schwieriger
eigentlich. Ja, klar. Aber man muss sich halt überlegen, irgendwie musst du ja Mehrwert, also irgendwie musst du ja eine Position haben, ne? Und zu sagen, ich bin ein 50-Millionen-Fonds in Berlin und ich habe keinen thematischen Schwerpunkt, ich hab nicht irgendeine Edge, ja? Ist auch nicht die Lösung. Das heißt, du musst dir schon überlegen, wie werde ich in einer kompetitiver werdenden Welt, wo, sagen wir mal, Startups sich tendenziell Investoren aussuchen können, wie komme ich da an die guten Deals? So, und wir glauben eben dran, dass genau das Managen und das Handeln von dieser Problematik, die du gerade beschrieben hast, die ist nicht einfach. Ja? Aber wenn du das hinkriegst, ist es halt ein verteidigbarer Wettbewerbsvorteil, eben genau, weil es nicht einfach ist. Du erinnerst dich an unsere Diskussion, Geschäftsmodell. Ne?
Verteidigbarkeit erzeugen.
Genau. Geschäftsmodelle, die Komplexität haben, finde ich gut. Nicht, weil es mir Spaß macht, mich zu quälen. Aber weil natürlich sozusagen eine Verteidigbarkeit daraus resultiert, wenn du die Komplexität gut managst und gut handelst. Und das ist eben so ein bisschen der Versuch hier. Also ob wir das hinkriegen, das steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Ne? Aber ich glaube, es ist in sich eine verteidigbare Position. Und du siehst ja auch in so Leuten wie Andreessen Horowitz oder auch wie Google Ventures, die alle 100, 150, 200 Leute sozusagen neben dem reinen VC-Staff aufgebaut haben, die operative Kompetenzen in irgendeiner Form an die Portfoliounternehmen weitergeben sollen, dass dieser Gedankengang jetzt nicht völlig
irrational ist. Aber siehst du jemanden, der sich noch in diese Richtung bewegen könnte? Weil wenn ich darüber nachdenke, irgendwie 150 Leute beschäftigen, das knallt ja schon eine ganz schöne Burnrate rein.
Absolut. Also
der einzige Kandidat in Deutschland, der mir noch einfallen würde, der mich sowas jetzt mal sozusagen ad hoc zutrauen würde, sitzt ein paar Meter 100 Luftlinien in die Richtung, dein Ex-Arbeitgeber Rocket.
So, ja, absolut.
Wäre das ein Case für dich eigentlich?
Machen sie zum Teil auch schon. Ne? Also so ein GFC agiert ja schon zum Teil schon so.
Aber da ist halt immer den Interessenskonflikt, dass sie jetzt selber bauen und finanzieren.
Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also das ist klar, den hast du immer. Ne? Den hast du natürlich immer, wenn du investieren und Inkubation vermischt. Hat ja auch hier vor kurzem der Kollege Schmidt ausgeführt in seinem Podcast da bei den Online-Marketing-Rockstars. Du hast immer, wenn du Inkubation und Investments machst, hast du einen gewissen Interessenkonflikt, den du sauber managen musst. Und wir würden eben nie Firmen, die wir inkubieren, da würden wir nicht investieren und auch nicht Firmen, wo wir investieren, inkubieren. Ne? Also ich glaube, du musst einfach da extrem sauber sein. Und das muss man sich eben sehr sorgfältig überlegen, was da so die eigenen Handlungsprinzipien sind. Aber genau, aber vom Grundsatz her, klar, Rocket kann das und tut das zum Teil auch.
Ich meine, ich finde das sehr, sehr spannend. Also für euch macht das natürlich brutal Sinn. Und ja, Lob übrigens nochmal an die Rockstars-Podcast. Ich finde die sehr gelungen, darf man der Stelle mal sagen. Ich
ja,
der,
absolut.
Der super. Kollege Westermeier, der kommt immer so nett, finde ich, wie so ein rotziger Jan Delay rüber. Und der Kollege Schmidt ist durchaus witzig.
Ja, absolut. Nee, also das ist wirklich toll. Ich meine, der Philipp fragt sehr gut nach, hat sehr viel Ahnung. Und klar, ich meine, Kollege Schmidt ist einer der schärfsten Köpfe dieser Branche. Das ist, glaube ich, ist ohne Frage richtig und ich höre ihm sehr gerne zu. Und vielleicht noch eine vierte Positionierung.
Ich wollte gerade sagen, zurück zum Thema.
Genau, zurück zum Thema. Und das siehst du auch, es sind so Leute wie zum Beispiel jetzt so ein Lead Edge aus New York, eine Mischung aus Hedgefonds und Venture Capitalist, die einfach sehr schnell sehr große Schecks aktivieren, ja, und dabei auch sehr entrepreneurial friendly sind. Also sie haben zum Beispiel bei Katawiki investiert und ich glaube, das ist auch eine Positionierung, wo du sagst, pass mal auf, ich bin einfach extrem schnell hier in dem Prozess und mit mir kannst du einfach enorme Geldmengen sehr schnell aktivieren. Ja. Da gibt es jetzt in Deutschland nicht so richtig jemanden, der das übernehmen könnte. Aber das ist sicherlich auch eine Positionierung, wo man sich mal überlegen kann, wer kann so eine Rolle spielen. Aber das ist so, ich glaube, letztendlich muss man sich halt überlegen, es wird sicherlich auch noch weitere Positionierungen geben. Aber das sind, sagen wir mal, so Positionierungen, wo ich sagen würde, auch in einem kompetitiver werdenden VC-Markt oder Investorenmarkt, wenn man die Positionierung richtig ausfüllt, hat man eine sehr gute Chance. Und ich glaube, dass das Schöne ist, wenn man sowohl diese Focus-Niche-VC-Geschichte als auch diese Operational-VC-Geschichte als auch diese Cash-Fast, lots of Cash-Fast-Positionierung, wenn man das gut macht, dann wandert man natürlich auch ein Stück weit in Richtung dieser ersten Positionierung. Also wird man selbst ein Sparkle-VC. Also Andreessen Horowitz ist ja genau das Beispiel, ne, wo du siehst, die sind sicherlich auch schon als ein gewisser Sparkle-VC gestartet, einfach aufgrund der Reputation von Ben Horowitz und Mark Andreessen. Aber die haben sicherlich auch durch ihre operative Kompetenz und ihre BizDev-Tätigkeit und so weiter nochmal zusätzliche Substanz dahinter gelegt und nochmal einen ganz anderen Wumms hinter diese Sparkle-VC-Positionierung gepackt. Und das ist sicherlich etwas, was wir auch versuchen werden natürlich. Sagen, pass mal auf, wir machen einfach über 10 Jahre einen richtig guten operativen Job. Und wenn uns das wirklich gelingt, dann hast du natürlich auch irgendwann einen Sparkle, den du mitverleihst. Ne? Und ich glaube, in gewissen Themen gelingt uns das auch schon. Aber klar, das ist nicht von heute, das muss man sich verdienen, ne? durch ehrliche Arbeit.
Ich wollte das gerade sagen. Ich finde, das sind so 4 Positionierungen, das ist alles Champions League. Also das ist jetzt nicht irgendwie B-Liga. Ja? Weil ich denke die ganze Zeit so, wenn ich jetzt irgendwie ein Kieran O'Leary wäre mit Blue Yard, der irgendwie gerade was aufbaut. Mhm. Oder wenn ich jetzt an einen Target denke oder an einen Capnamic, wo ich sagen würde, das ist jetzt noch nicht Europas Top-A-Klasse, aber irgendwie, man hat eigentlich noch sehr gute Positionierungsmöglichkeiten. Sparkle zu werden ist super tough, da musst du in die guten Deals reinkommen und musst irgendwie wahrscheinlich auch viel mitbringen. Nische ist schon eher machbar, da musst du halt aber wirklich ein Expertisefeld haben. Operational ist ein richtig dickes Brett, weil da brauchst du halt wirklich die Leute, die Manpower, die Costs. Und der letzte, da ist ja, sind ja alle genannten und ich glaube, so eigentlich sogar, hast du ja selber gesagt, ganz Europa, weit von weg, so qua Ressourcen. Ja,
also, ja, aber ich glaube schon, also ich glaube sowohl einen Kieran, wie du es ja gerade genannt hast, mit Blue Yard, als auch einen Cherry jetzt, die ja neu gestartet sind. Ich glaube, die haben auch eine sehr, sehr gute Chance, qua Kompetenz und qua Zugang und qua Professionalität relativ schnell so eine Sparkle-Positionierung zu erlangen. Ne?
Das merke ich auch, gerade bei Cherry zum Beispiel, wir begegnen das relativ oft, dass man so das Gefühl hat, so, die waren schon mal da.
So, ja, absolut. Ne? Und ich glaube, das geht relativ schnell. Ja, also hier zumindest jetzt noch in Deutschland. Die Frage ist, was ist Sparkle? Ne? Ist Sparkle Sequoia?
Ja, das ist für mich Sparkle. Cherry ist für mich nicht Sparkle.
So nett, ja, aber wie gesagt, also ich meine, es ist ja auch immer ein relatives Sparkle. Ne?
Wie groß ist das Schwimmbecken?
Weil, sag mal, wie viele Investments hat jetzt Sequoia noch bei Deutschland gemacht? Das war jetzt nicht besonders viel. Ne? So, und insofern, wenn du, sag mal, ein europäischer Sparkle-VC bist, kriegst du ja auch schon sehr, sehr guten Dealflow. Das ist ja kein 0 oder 1. Ne? Das ist ja sozusagen ein sparkliness Kontinuum, wo du dich ja langsam nach oben robben musst. Und ich glaube, sowohl die beiden Fonds, die du jetzt da genannt hast, also mit Blue Yard und Cherry, haben, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen und alle Möglichkeiten, relativ schnell auch auf europäischer Ebene so ein Sparkle-VC zu werden. Ne? Dann musst du natürlich gucken, wie kriegst du dann noch so dieses, diese mystische Marketing-Power hin, wie das jetzt irgendwie so Sequoia schafft. Da fehlt vielleicht auch dann dem deutschen, der deutschen Herkunft so ein bisschen die Storytelling-Fähigkeit im allerletzten Moment. Aber, oder in der allerletzten Ausprägung, aber ich glaube, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Ich glaube, wenn du es da sozusagen schaffst, dich jetzt da sehr gut zu positionieren, dass du einfach die wesentlichen, zumindest mal aus Deutschland und zwei oder anderen Ländern, die wesentlichen Deals siehst, dann ist das ja schon mal super. Da kannst du ja schon mal einen sehr, sehr guten Job machen. Ne? Ich glaube, das Einzige, was ich ja sage, ist, man muss sich einfach nur Gedanken machen, es mag auch noch andere gute Positionierungen geben. Das ist ja kein, ich beanspruche damit keine Vollständigkeit. Das Einzige, was ich sagen will, ist, ich glaube, man muss sich einfach genau überlegen, wenn ich Geld einsammle, wie kriege ich guten Dealflow? Wie kriege ich die Top-Deals? Oder wie mache ich die Sachen, die ich bekomme, wie mache ich die zu Top-Deals? Ne? Weil letztendlich nur so kriege ich gute Returns. Entweder ich mache mir die oder die kommen zu mir oder ich finde sie. Also das muss ja klar sein. Und wenn ich nicht in irgendeiner Form differenziert positioniert bin, dann wird das halt immer schwerer. Ne? Das ist ja letztendlich genauso, wenn wir nicht ein normales Business machen. Wenn du ein undifferenziertes Produkt an den Markt bringst, dass du damit jetzt dauerhaft profitabel bist und Venture Capital ist ein Produkt. Und ich glaube, das muss einem halt klar sein. Ne? Und ich glaube, um Enttäuschungen auch von Anlegern zu vermeiden, die bei dir Geld reintun, muss man sich das eben sehr genau überlegen.
Ja, vor allem, es ist ja nicht nur ein Produkt, du hast ja eigentlich sehr schön klar gemacht, dass Venture Capital ein Geschäftsmodell ist.
Absolut.
Ja, wo man Verteidigbarkeit erzielen kann, Marktausrichtung etc. pp.
Ist genau das Gleiche. Ne? Und ich meine, wir können das ja nicht von unseren Portfoliofirmen einfordern und sagen, hier, überleg dir was, positioniere dich jetzt mal so und dann selbst denkt man, dass der Dealflow zu einem kommt, ne? Dauerhaft. Und ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung, glaube ich, die wir auch hier in Berlin nehmen müssen oder auch in Europa generell, um so mal die nächste Phase zu erfüllen. Oder die nächste Phase zu erreichen, weil nur wenn die Geldgeber, die jetzt Geld reinstecken in die Fonds, die müssen halt da ihre 15-20% Rendite erzielen. Ne? Nur dann kommt mehr Geld. Und ich glaube, das ist eben sozusagen jetzt, deswegen muss man sich sowas sehr, sehr genau überlegen.
Letzter Satz dann dazu, bevor wir uns mal dem Ende widmen. Aus der Gründersicht, welche der vier Typen fändest du am attraktivsten, wenn man die Wahl hätte, wenn man in dieser Luxusposition ist?
Ja, das ist doch ganz klar. Eine Kombination aus
ja, bist ein bisschen
Sparkle VC und Operational VC. Nein. Also ich glaube, Operational VC muss immer dabei sein. Nein, kleiner Scherz. Also ich glaube, es ist letztendlich...
Jeder hat seinen Vorteil.
Jeder hat seine Vorteile. Ich glaube, einen Sparkle VC zu überzeugen, zumindest als hat immer einen riesen Vorteil, ne? Wenn es gut läuft, weil du damit natürlich irgendwo es schaffst, auf eine nächste Ebene zu kommen, auch in der Wahrnehmung. Und ich glaube, es muss irgendwann das Ziel sein, einen Sparkle-VC zu überzeugen. Ob es jetzt am Anfang ist oder eine Series B oder C, das ist gar nicht so wichtig. Aber ich glaube, irgendwann als ambitionierter Unternehmer muss das Ziel sein. Weil das determiniert, glaube ich, schon dann gerade nach hinten raus dann eben nochmal den großen Exit. Ne? Und das ist ja, aber wie gesagt, eine individuelle Entscheidung ist ja auch nicht immer jedermanns Sache. Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Unternehmer, die haben nichts von allem und sind glücklich. Ne? So, also insofern sollte man da, glaube ich, auch nicht zu stark irgendwie vorschreiben, was da irgendwie richtig oder falsch ist. Aber ich glaube, wenn man sagt, man ist ein ambitionierter Unternehmer und man ist offen für Venture Capital, dann ist, muss man schauen, dass man den irgendwann mit dazu kriegt. Und ich glaube, dass die Focused Niche VCs und auch die Operational VCs wie wir sicherlich dabei helfen können, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass so ein Sparkle VC dann eben sich für einen entscheidet. Das glaube ich schon.
Klasse. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dein ganzes Wissen und deine Konzepte dann mit uns geteilt hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke dir.
Mach's gut. Ciao. Danke dir.